und herzlich willkommen zum 23. Diabetes-Podcast von der Blood Sugar Lounge. Heute sprechen ich, Ramona und Katharina. Hallo Katharina.
Hallo Ramona.
Möchtest du schon mal erzählen, worüber wir heute denn sprechen?
Wir werden heute ein bisschen über unser aktuelles Monatsthema sprechen, nämlich Sharing is Caring. Diabetes, Alltagswissen für alle. Da geht es ein bisschen so darum, Tipps, die man gerne am Anfang schon gehabt hätte, die vielleicht Menschen, die schon ganz, ganz viele Jahre Diabetes haben, teilweise vielleicht schmerzhaft lernen mussten oder auch einfach so nebenher für sich rausgefunden haben, dass das und das ganz gut klappt, dass man das irgendwie frisch diagnostizierten Leuten ganz gut mit auf den Weg geben kann. Natürlich auch mit Hinblick darauf, dass gerade manche Schulungen und so nicht stattfinden können wegen Corona. Und dann vielleicht noch ein bisschen über den Frühling und vielleicht wird es auch ein kleines bisschen um Ostern gehen und die aktuelle Lage in der Welt und überall.
Also sprechen wir grob gesagt über alles, aber primär übernehmen wir eure Schulung quasi.
Oha, das finde ich ambitioniert von dir, da möchte ich mich von distanzieren.
Es ist die Blood Sugar Lounge.
Blood Sugar Lounge?
Blood Sugar Lounge.
Okay, aber bevor wir loslegen, würde ich nochmal eben unseren Sponsor erwähnen. Unser Sponsor für diese Podcast-Folge ist der Kirchheim Verlag. Und weil das noch nicht reicht, haben wir noch einen Rabattcode für euch, und zwar von PepMeUp. Bei PepMeUp findet ihr Sticker für eure Insulinpumpe oder eure Sensoren und Transmitter und Messgeräte und Stechhilfen und was man nicht alles noch bekleben kann. Ihr könnt sie euch auch aufs Auto kleben, sieht dann aber halt vielleicht komisch aus. Aber ihr findet jedenfalls die Sticker von PepMeUp im Kirchheim-Shop und mit dem Code BSL-Sticker bekommt ihr noch 10%, weil ihr so fleißig bei uns hier zugehört habt. Katharina, fangen wir an. Was hättest du gern vorher gewusst?
Oh, das ist jetzt ganz gemein, dass du mich fragst, weil ich weiß, was du sagen möchtest. Aber das ist auch einfach ein Thema, das ich auf jeden Fall ansprechen möchte. Und das sind die FPEs, die Fettproteineinheiten, von deren Existenz ich gefühlt erst, keine Ahnung, vor 2-3 Jahren erfahren habe. Ich kann es nicht mehr festmachen, wann es war, aber ich bin auf jeden Fall viele Jahre ohne das konkrete Wissen dazu rumgelaufen.
Oh, und ja, ich auch.
Dann habe ich halt so zum Beispiel Tomate Mozzarella abends gegessen und habe nicht verstanden, warum irgendwie 1,5-2 Stunden später mein Blutzucker richtig ausgerastet ist und ich immer gedacht habe, ich verstehe es nicht.
Ja. Aber vielleicht sollten wir hier auch direkt nochmal einhaken, weil ich bin mir relativ sicher, dass ganz viele von den Zuhörern jetzt auch gar nicht wissen, was FPEs sind und dass ihnen auch Fettproteineinheiten jetzt nicht unbedingt weiterhilft. Deswegen würde ich dann nochmal mit einer kleinen Schulung einhaken, beziehungsweise eine Erklärung, Schulung würde ich es jetzt nicht nennen, das wäre zu ambitioniert. Also, nicht nur Kohlenhydrate lassen euren Blutzucker ansteigen, sondern auch, wie der Name sagt, Fette und Proteine. Aber halt nicht so schnell wie Kohlenhydrate, sondern erst über einen gewissen Zeitraum. So, je nachdem, wie viel ihr davon esst, würde ich mal sagen, ab 2 Stunden bis hin zu 6, 7, 8 Stunden. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr eine Pizza esst und dann die halbe Nacht nicht schlaft, weil ihr eurem Blutzucker hinterher rennt. Daran sind die FPEs schuld.
Ich nicke die ganze Zeit ganz doll, weil ich gedacht habe, Pizza ist einfach das perfekte Beispiel. Ja. Ja, ja.
Das war bei mir auch wirklich so eine Standardsache. Ich wusste ewig nicht, warum es bei Pizza so extrem schief geht bei mir.
Ja, und warum es auch nichts hilft, wenn man quasi den Sofort-Bolus einfach nur unfassbar doll erhöht und dann haut man sich in eine Hypo und kommt dann trotzdem Stunden später hoch raus und es hat alles immer gar keinen Sinn gemacht.
Richtig, für mich auch nicht. Und ich wusste dann tatsächlich auch gar nicht, dass, okay, gut, ich hatte ja auch lange keine Pumpe, aber dass man mit einer Pumpe gegen so etwas vorgehen kann, indem man halt einfach einen verzögerten Bolus noch zusätzlich einstellt.
Ja.
Ich dachte immer, das wäre einfach so mein mein trauriges Schicksal, dass Pizza halt irgendwie immer schief geht.
Aber hast du das denn heutzutage im Griff? Also sagst du, keine Ahnung, 9 von 10 Mal bist du FPEs gewachsen?
Okay.
Ja.
Okay. Nein.
Ja, da bin ich beruhigt.
Okay. Ich würde sagen, eher 9 von 10 Mal geht es immer noch schief.
Okay.
Weil ich finde, das ist nichts, was man so einfach berechnen kann wie BEs. Also wer sich da jetzt wirklich krass dafür interessiert, ich hatte gesagt, wir schreiben das mal in die Shownotes, wie man FPEs berechnet, weil ich es tatsächlich aus dem Kopf nicht mehr sagen könnte, weil ich es mega kompliziert finde.
Ich würde sagen, da können wir auf jeden Fall auch mal den Sascha verlinken, weil der sich doch ziemlich viel damit auseinandersetzt, oder?
Ja, der Sascha von Zuckerchunkies, genau, ist der absolute FPE-Profi, also wer da etwas lernen möchte, und zwar mehr als von uns. Nein, aber ich sage wirklich, die meiste Zeit gehen FPEs bei mir schief. Ich habe einigermaßen im Gefühl, okay, für eine Pizza muss ich jetzt zum Beispiel nach 2 Stunden nochmal nachspritzen, auch wenn mein Blutzucker da vielleicht noch im Zielbereich ist. Und das ist dann auch immer für mich eine wahnsinnig große Überwindung, nochmal Insulin nachzufeuern, obwohl ja eigentlich alles okay ist in dem Moment. Aber ich weiß halt auch, das kommt noch, das kommt todsicher noch.
Ja, weißt du, wo ich das auch ganz, ganz doll habe, wo ich nämlich auch ganz lange nicht verstanden habe, was da schief geht? Pellkartoffeln mit Quark. Und Kartoffeln kann man ja nun mal relativ, wenn man sie wiegt, wirklich relativ genau berechnen. Und ich habe nie verstanden, warum ich eigentlich immer Kartoffeln essen kann und alles ist gut und Pellkartoffeln mit Quark. Ja, gut, also die ewige Story.
Ja, definitiv. Und auch Käse natürlich, ganz klassisch. Das ist es ja auch, was bei Pizza auch sehr viel ausmacht.
Und ich kann jetzt gar nicht sagen, weil ich selber kein Fleisch esse, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch... Ich habe keine Ahnung, vielleicht sollte ich lieber nichts sagen.
Ja, doch, das erhöht schon auch nach Stunden. Gerade bei Steak und sowas habe ich das schon auch immer gemerkt.
Okay.
Ja. Nee, also FPEs, das ist bei mir wirklich... auf gut Glück, deswegen kann ich da auch keinen sonderlich klugen Tipp rausgeben.
Ich habe nur jetzt gerade überlegt, wie überfordert wäre ich gewesen, wenn man mir das ganz am Anfang auch schon erzählt hätte.
Also, ich glaube, ich wäre mega überfordert.
Genau, und deswegen habe ich gerade so das Gefühl, okay, wann ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um von der Existenz von FPE zu erfahren?
Ja, ich glaube, den gibt's nicht. Aber es sollte auf jeden Fall sein, wenn sich das Ganze mit dem BE-Berechnen schon ein bisschen gesetzt und gefestigt hat, meiner Meinung nach.
Ja, aber dass man vielleicht, keine Ahnung, du erinnerst dich wahrscheinlich auch wieder nicht so sehr daran, was du am Anfang nach deiner Diagnose gegessen hast und so, weil du zu jung warst, ne?
Ja, also ich weiß, dass es auch ganz viel Kartoffeln gab tatsächlich. Das war leicht zu berechnen.
Mhm.
Nudeln gab es auch ganz, ganz viel. Und auch ganz klassisch Brot, also Brotzeit abends, weil man das Brot halt auch gut abwiegen konnte.
Ja. Aber nun habe ich nämlich eben so überlegt, von den Sachen, die mir auch irgendwie empfohlen wurden, was man gut essen kann, wo ich ja, glaube ich, habe ich da mit dir oder mit Lisa neulich drüber geredet, dass mir ja Nudeln mit Ketchup empfohlen wurden, was einfach der totale Witz ist.
Also nein, davon habe ich noch nichts gehört. Das muss jemand anderes gewesen sein. Das muss mit Lisa sein.
Das ist, weil ich meine, heutzutage wissen, vielleicht auch etwas, was ich gerne gewusst hätte. Esst kein Ketchup, wenn ihr sowieso schon über 200 seid. Das ist nicht gut.
Oh ja, Ketchup. Ketchup ist wirklich der Tod. Oder generell Grillsoßen und so weiter. Das ist, glaube ich, auch im Sommer das, was beim Grillen bei mir immer schief geht.
Ja.
Das ist nicht mal irgendwie die FPEs sind, von denen ahnt man ja mittlerweile schon was, sondern diese verdammten zuckrigen Soßen.
Ja. Die sind wirklich, aber da merkt man das dann auch erst. Also ich finde, vorher gab es keinen Grund, du sowieso nicht mit, bevor du 8 warst oder wie alt du warst, wer quatscht sich mit den Zutaten von irgendwelchen Soßen zu befassen. Aber sonst denkt man halt so, okay, Knoblauchsoße, Cocktailsoße, Barbecue-Soße, okay, da ist halt einmal Knoblauch drin, einmal Cocktail und einmal Barbecue. Und in Wahrheit ist einfach aber die oberste Zutat einfach nur Zucker.
Da ist auch ganz sicher Cocktail drin.
Ja, und Barbecue in der anderen. Ja, na, selbstverständlich.
Ja, aber das ist wirklich auch so eine Sache. Oder auch Soßen in Restaurants. Gerade ja. in asiatischen Restaurants, da die Soßen, die sind wirklich mies.
Ich habe neulich etwas rausgefunden und da habe ich gedacht, ich habe es wirklich erst, keine Ahnung, vor einem Vierteljahr oder so rausgefunden und vielleicht hätte ich das auch einfach viel, viel früher gerne gewusst. An den Reis, der in Sushi drinne ist, kommt Zucker. Und deswegen,
oh Gott, ja.
Und deswegen ist Sushi auch so ein Feind.
Das habe ich auch zum ersten Mal gehört, als ich selbst Sushi machen wollte.
Ja, exakt, so, nämlich das.
Ja, wieder kommt Zucker rein. Dann habe ich noch nach ein paar anderen Rezepten gegoogelt, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Wer zuckert denn seinen Reis?
Ja,
nein, Sushi-Reis gehört gezuckert.
So, und deswegen, als wäre Reis nicht sowieso zum Berechnen auch schwer genug. Nein, komm, wir hauen auch noch Zucker ran.
Ja, Reis ist auch generell so etwas, oh, also da halte ich mich mittlerweile sogar fern, so gut es geht. Bei mir ist wirklich der absolute Endgegner Reis und Kelloggs. Also nicht kombiniert, extra. Aber Reis und Kelloggs. Das finde ich wirklich sehr schlimm zu berechnen. Da kann ich auch keinen klugen Alltagstipp geben. Da kann ich vielleicht nur sagen, ich hätte gerne früher realisiert, dass es jedes Mal schief geht.
Oh, ich habe so lange keine Kelloggs gegessen, dass ich das gerade überhaupt nicht sagen kann.
Ja, ich liebe sie leider, aber die katapultieren mich wirklich zuverlässig auf 300 aufwärts.
Wobei das, glaube ich, auch die Kombination mit Milch ist.
Ja, auf Milch reagiere ich tatsächlich auch sehr empfindlich, du auch?
Ja, aber auch das hat mir nie jemand gesagt.
Nein, mir auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich sehr individuell, ob
ja?
man darauf.
Okay, also ich kann Milch im Prinzip als Hypohelfer trinken.
Ja, ich auch. Ich muss auch für einen Kaffee mit Milch wirklich gut Insulin reinfeuern.
Ja. Ja, exakt das. Oh Gott, ich bin so dankbar, dass du das sagst.
Ja, nee, bei mir auch. Und normale Milch, also Kuhmilch, ist auch deutlich, deutlich, deutlich schlimmer als jetzt Sojamilch zum Beispiel.
Ja, habe ich auch. Und dann habe ich schon, und jetzt kommt richtig schlimmes Halbwissen, nennt man das so, Halbwissen?
Ja, bestimmt.
Jetzt ist es nur noch weiter. Viertelwissen, weil ich nicht mal weiß, wie man es nennt. Aber ob das irgendwas mit den Hormonen zu tun hat oder so? Aber naja.
Gute Frage.
So, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber um kurz den Schlenker zu machen zu, was ich gerne gewusst hätte früher, dass es anderen Menschen genauso geht. Weil ich freue mich einfach jetzt immer noch so sehr, wenn du das erzählst, dass es dir genauso geht. Und ich denke so, oh mein Gott, ich bin damit nicht ganz allein.
Richtig, so geht's mir auch.
So, und das hätte ich gerne, also keine Ahnung, am liebsten eine Woche nach meiner Diagnose gewusst, dass alle Menschen immer noch strugglen. Und dass man wirklich eine Woche lang das Gleiche essen kann und eine Woche lang mit unterschiedlichen Blutzuckerwerten da rauskommen kann.
Ja, richtig. Und das glauben einem auch immer ganz viele nicht, habe ich das Gefühl. Aber es ist dann auch wirklich schön, sich mal auszutauschen und zu hören, dass es halt so ist.
Ja, ja. Vor allem auch einfach so die Frage von Menschen, die keinen Diabetes haben und sich damit auch nicht näher beschäftigen, warum ist der Wert jetzt so? Und dann denke ich so, ich kann es euch nicht sagen, selbst wenn ich wollen würde. Ich weiß es einfach nicht.
Ja, ja, diese vorwurfsvollen Blicke dann teilweise so, aha, dein Blutzucker ist zu hoch, jetzt hast du also etwas falsch gemacht.
Ja.
Ja, aber da würde ich auch gleich nochmal, falls ihr euch unsere letzte Podcast-Folge nicht angehört habt mit mir und Katharina, über Dinge, die man zu Menschen mit Diabetes nicht sagen sollte, dann hört sie euch an, da haben wir uns wirklich eine halbe Stunde nur über solche Dinge.
Und wir waren on fire, man kann es nicht
absolut sagen. Absolut, das war eine der Top-Folgen hier, also
ja.
Kann ich nur empfehlen.
Wobei man natürlich jede einzelne anhören sollte, um dann raus, also um das Gespür dafür zu kriegen, wie gut die auch einfach war.
Ja, definitiv.
Ja.
Oh, wow. Ja, und was ich auch gerne früher, naja, nicht direkt gewusst hätte, aber wo mir auch ein bisschen so der Austausch gefehlt hat mit anderen Menschen mit Diabetes und mit der Community, dass es halt einfach Tage gibt, wo es halt nicht läuft. Punkt, Ende, aus. Da kann man sich auf den Kopf stellen, da kann man machen, was man will. Und gerade Familienfeiern sind bei mir prädestiniert für sowas.
Ja. Wobei da auch immer, also ich weiß, es gibt auch so Bilderbuchfamilien, wo man sich durchgehend freut und so, aber bei mir ist das schon auch eher immer mit Anspannung verbunden und so. Das spielt da auf jeden Fall auch mit rein. Und bei mir war die allererste Familienfeier mit Diabetes Ostern damals, also so wie jetzt auch Ostern ansteht. Und da habe ich dann damals gebacken, und zwar mit Süßstoff. Keine Ahnung, ob es normales Mehl war. Ich erinnere mich nur, dass es auf jeden Fall, dass ich mit Flüssigsüßstoff gebacken habe, was echt nicht geil war. Und ich kann dir eigentlich auch nicht mal sagen, warum genau ich das getan habe. Ich habe ja nach meiner Diagnose halt dieses Typ-2er-Kochbuch bekommen. Und daran habe ich mich einfach sehr lange entlang gehangelt. Obwohl mir dann schon klar war, dass ich keinen Typ 2 habe, aber da war einfach alles drin angegeben und die BEs und so. Und ich glaube, da war auch einfach dieses Kuchenrezept drin. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat diesen Kuchen damals niemand probiert. Und das fand ich wirklich sehr arschig von meiner Familie.
Einfach nur, weil sie wussten, dass da Süßstoff drin ist und dass er aus einem Diabetes-Backbuch ist.
Ja, das fand ich schon sehr arschig. Und verbunden damit hätte ich aber auch gerne zu dem Zeitpunkt gewusst, dass und jetzt überlege ich gerade, aber ich spreche den Satz erstmal zu Ende, dass Zwischenmahlzeiten nicht mein Leben für immer bestimmen würden. Und nun frage ich mich, ist das einfach überholt, dieses Ding mit den Zwischenmahlzeiten? Lernt man das heute anders? Oder warum habe ich das eigentlich so strikt gelernt?
Also bei mir damals war das definitiv noch so, weil ich ja nicht auf ICT, sondern auf CT eingestellt wurde. Da waren ja die Insuline auch noch nicht auf dem Stand wie heute. Und bei mir war es einfach so, dass das Insulin halt einfach so lange gewirkt hat, dass dein Blutzucker irgendwann abgefallen ist und du dich eben an diesen Plan halten musstest und wieder etwas essen musstest, um nicht zu unterzuckern. Aber bei dir zum Beispiel, du wurdest ja um einige später diagnostiziert als ich und ich denke, du wurdest schon gleich auf ICT eingestellt, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Deswegen frage ich mich das auch gerade, warum?
Ja.
Warum war das so wichtig? Und ich hatte halt auch richtig so einen Plan mit den zwei Zwischenmahlzeiten noch dazu und der Nachtmahlzeit.
Vielleicht war das nur so zur ersten Orientierung oder deine Praxis war leider einfach nicht so
gut. Ja, meine erste Praxis war echt nicht so gut. Aber
daran könnte es gelegen haben.
Deswegen, das war dann nämlich auch so, dieses Ostern war dann so, keine Ahnung, ich habe, frag mich nicht, um 13 Uhr eine unfassbar große Menge irgendwas gegessen, damit dann die Zwischenmahlzeit der Kuchen sein konnte, der natürlich auch immer noch eine recht große Menge hatte. Und ich hätte gerne gewusst, dass das jetzt nicht für immer mein Leben so läuft.
Oh ja, aber mittlerweile nehme ich den Nachtsnack sehr oft freiwillig zu mir.
Ich finde, das ist aber was anderes. Also, weil man das ja auch nicht vorplant. Du planst ja nicht, wenn du, also meistens zumindest, wenn du dein Armbrot spritzt, denkst du nicht so, okay, und diese zwei Einheiten werden dann noch mein späterer Snack sein und dann hat man keinen Bock drauf und dann isst man ihn nicht.
Das stimmt. So. Was war denn so dein Nachtsnack immer?
Also ganz am Anfang und wirklich, ich frage mich gerade, ob mein Gehirn mir irgendwelche Streiche spielt, aber ich glaube, ich habe tatsächlich immer noch mal ein Käsebrot vorm Schlafen gegessen.
Bei mir war es tatsächlich mal eher etwas Süßes, irgendwie ein Stück Schokolade oder ein Pudding oder sowas, halt so ein kleiner, weil Schokolade hält ja durch das Fett, wie wir vorhin gelernt haben, auch immer ganz gut vor.
Ja, ich glaube, mal habe ich das auch, aber ich weiß, also ich erinnere mich gerade so ganz bildlich an einen Termin, den ich bei der Diabetologin halt in dieser Praxis hatte, die nicht ganz so super war, wo ich dann irgendwie saß und eben gesagt habe, dass ich es irgendwie nicht so cool finde, abends dann immer da noch was essen zu müssen. Und dann sind wir nämlich zusammen so die Optionen durchgegangen, was man noch essen könnte. Und dann war es eben, dann ging es nämlich eben auch explizit darum, dass es ein Käsebrot ist, weil der Käse halt dann noch ein bisschen Fett und bla bla bla.
Und dann hast du von FPEs erfahren.
Nein.
Ja. Ah, aber für dich war Ostern auch die erste Familienfeier quasi mit Diabetes, richtig? Ja, für mich auch. Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern, weil ich voll jung war und scheinbar schon immer ein Siebgehirn hatte.
Aber jetzt steht ja auch Ostern vor der Tür.
Ja.
Diese Folge erscheint nämlich am Samstag vor Ostersonntag.
Genau. Also quasi schon mitten im ganzen Ostergame.
Dass dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen anders ausfällt als in den anderen Jahren.
Oh ja.
Aber ich denke, da müssen wir jetzt auch nicht so super groß drauf eingehen.
Nee, sonst wird es wieder so eine Depri-Folge hier und wir wollen die Leute ja mal ein bisschen ablenken.
Aber ich habe mir was überlegt. Und zwar, wenn Ostern ansteht und dieses Jahr Ostern alles ein bisschen anders ist. Und das bedeutet in der Regel, man hat sehr viel Klopapier zu Hause, aber eventuell kein Mehl.
Ja, und auch keine Hefe mehr. Hefe wird
Auch
jetzt
keine Hefe.
abgebunkert, ja.
Ja, genau. Habe ich einfach noch spontan zwei Rezepte in der Lounge rausgesucht, die man vielleicht noch kurzfristig alleine mit Kindern, wie auch immer, machen kann, wo kein bzw. nur sehr wenig Mehl rankommt. Ich habe gedacht, vielleicht wäre das ein kleines, schönes Gimmick. Und das verlinken wir auf jeden Fall noch. Das sind nämlich einmal Erdnussbuttereier mit nur 5 Gramm Kohlenhydraten pro Stück. Das Rezept kommt von mir.
Oh. Oh, ich glaube, ich möchte sie machen.
Oh, sie sind sehr lecker. Es ist so ein bisschen gesündere Variante von diesen, oh Gott, wie heißen denn diese Peanut Butter
Ah,
Cups?
ja, von Reese's. Ja,
Genau,
ich
genau.
weiß, was du meinst.
Und dann haben wir nämlich noch von der Olli Peters einen perfekten Carrot Cake, an den auch nur 50 Gramm Mehl kommen und dafür 200 Gramm gemahlene Mandeln. Und vielleicht kommt man da ja irgendwie ran. Vielleicht kann man da irgendwie mit irgendjemandem einen Deal machen.
Ja, aber an den Gemeindemanteln hier, da möchte ich auch mal wieder hier die FPE in den Raum werfen und genauso mit der Erdnussbutter. Aber wir hätten die Folge einfach FPE-Folge nennen sollen.
Aber wenn wir mal eine FPE-Folge machen, dann nur mit Sascha als Gast, damit er uns in jedem zweiten Satz berichtigen kann.
Ja, auf jeden Fall und uns mal erklären kann, wie das alles funktioniert.
Ja, und wahrscheinlich verstehen wir es trotzdem
Ja, vermutlich.
Was machst du Ostern?
Tatsächlich fahre ich nicht zu meiner Familie, die wohnt knapp 250 Kilometer entfernt. Und es hätte sich eigentlich sehr gut angeboten, vor allem weil meine Mama jetzt letzte Woche 60 geworden ist und ja, so ein runder Geburtstag,
Ja,
dies,
das
das.
ist krass.
Ja, aber ich habe tatsächlich schweren Herzens beschlossen, nicht hinzufahren, vor allem weil sie halt auch in Bayern wohnen und da ist es ja noch mal ein bisschen strenger
Ja.
mit der ganzen Kontakt- und Ausgangssperre. Und habe jetzt schweren Herzens entschieden, dass ich nicht hinfahren werde, sondern hier bleiben werde. Und vermutlich gibt es dann ja ein Osterfrühstück mit den Schwiegereltern quasi oder irgendwie sowas in der Art. Aber
Ja.
ich habe mir ansonsten nichts fest vorgenommen.
Fein.
Was machst du?
Ich bin auch einfach zu Hause. Also, ich werde vielleicht zu den Pferden fahren zwischendurch, aber ansonsten findet auch nichts Österliches statt.
Aber
Aber
ich
ich.
finde auch tatsächlich, Ostern ist nicht so das krasse Familienfest.
Nee, einmal das und ich finde halt wirklich so, wir sind halt alt genug, um zu wissen. Also, ich glaube, wir sind beide nicht unbedingt gläubig, ich zumindest nicht
Nein.
so, okay. Und für uns ist das jetzt halt nicht unbedingt ein wichtiger Feiertag im christlichen Sinne. Und wir wissen halt einfach, auch der Osterhase kommt nicht. Und wir wissen, wir können all diese Brunches und Zusammentreffen und Lagerfeuer und sonst was in hoffentlich einem halben Jahr oder so nachholen.
Oh, ich hoffe, es dauert nicht noch ein halbes Jahr, aber ich befürchte es fast. Aber
Ja,
hey, wir wollten nicht über
ich
deprimierende Sachen
weiß,
reden.
ich weiß. So, aber deswegen denke ich auch, für uns in unserem Alter sollte es eigentlich nicht so der Horror sein, jetzt
Ja,
Ostern ausfallen zu lassen irgendwie.
das denke ich auch.
Und
Und ich
ansonsten
meine.
wäre einfach mein Tipp, ein paar Sachen einfach heute. Ach nee, die Folge kommt ja dann erst raus. Nee, dann macht es doch keinen Sinn. Sonst hätte ich gesagt, man soll es einfach jetzt verstecken und dann weiß man nächste Woche nicht mehr, wo es ist. Aber
nee, das kommt nicht. Ja, aber das kann man ja auch einfach nach Ostern machen.
Ja, wir machen das andersrum dieses Jahr. Wir verstecken an Ostern ganz viele Sachen und wenn Corona vorbei ist, dann suchen wir die.
Genau, das ist eine super Idee.
Sehr gut. Bitte vorsichtshalber nichts Verderbliches nehmen und jetzt hören wir auch auf mit dem Corona-Thema.
Ja, würde ich auch sagen. Gibt es ansonsten noch etwas, was du gerne früher gewusst hättest? Bei mir fällt da tatsächlich noch so eine kleine Sache ein. Vor allem, wenn ich an den letzten Podcast denke zum Thema Diabetes und Sexualität, den ich mit Lisa aufgenommen habe. Nämlich, ich hätte gern früher gewusst, dass Diabetes für andere nicht so ein Riesenthema ist wie für mich selbst. Gerade in Bezug auf Partner und so weiter. Oder auch in Bezug auf Sex. Dass man sich da selbst einfach wahnsinnig viele Gedanken macht, wie das der andere finden könnte und oh Gott, ein Sensor, dies, das, bla bla bla, aber im Endeffekt muss man sich da wirklich nicht so viele Gedanken machen.
Ich würde es ein bisschen anders formulieren vielleicht, und zwar, dass einfach Leute, für die es ein Riesenthema ist, dass man denen einfach niemals so nahe kommen würde.
Oh ja.
So. Und dass man einfach, wenn es für jemanden ein Riesenthema ist, dann braucht man diese Person einfach nicht in seinem Umfeld, weil es dann nicht passt.
Richtig. Das ist natürlich genauso auf den Freundeskreis zu übertragen.
Ja. Und was ich gerne gewusst hätte, noch wäre, oh Gott, das klingt richtig so schnulzig, aber was einem der Diabetes für Chancen bieten kann. Ich weiß, ich muss jetzt ganz vorsichtig mit der Formulierung sein, weil sich sonst Leute irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Es ist eine Krankheit und ich bin auch oft traurig deswegen und wütend und struggle und alles. Und trotzdem hat der Diabetes eine Wendung in meinem Leben gebracht, die nicht unbedingt schlecht ist. Und vielleicht ist einfach so die Botschaft wirklich, die Diagnose Diabetes ist nicht das Ende.
Oh ja, das ist eine schöne Botschaft. Das würde ich auch so unterschreiben.
Und das ist auch Alltagswissen, an das ich mich selber auch manchmal erinnern muss. So, wenn es einen Tag richtig scheiße läuft, denke ich so, oder kann ich mich dran erinnern, dass auch das jetzt nicht das Ende bedeutet und dass es auch wieder anders wird. Und das ist wahrscheinlich nicht nur auf den Diabetes bezogen, sondern auf alles. Aber es ist ja immer alles in Bewegung. Und man hat bessere Tage, man hat schlechtere Tage. Und im Idealfall findet man irgendwie eine Community, in der man sich darüber austauschen kann, so wie wir. Und so finden sich auch Freundschaften, so wie unsere und all das. Und hätte ich das von Anfang an gewusst, hätte ich auch gesagt, ja, okay, dann probieren wir das jetzt mal aus.
Dann wäre einiges leichter gewesen. Ja, ja, dann probieren wir das mal aus mit dem Diabetes. Ja. Das sind sehr schöne abschließende Worte von dir, Katharina.
Ah, danke schön.
Ja, dann hätte ich gesagt, wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus unserer Folge. Und wenn es nur das Wissen ist, dass so etwas wie FPEs existieren, auch wenn wir es nicht so gut erklären konnten.
Ich weiß, du fandst meine Schlussworte jetzt so schön, aber ich stelle mir so vor, wie Leute so, FPE, oh mein Gott, was ist das? Okay, ich informiere mich jetzt. Und wir so, bla bla bla, wir wissen auch nicht, was es ist. Und alle so voll hilflos, oh mein Gott.
Oh Gott, ja. Also ihr merkt schon, das High-Quality-Team ist wieder für euch am Start. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und hoffen natürlich, dass ihr bei der nächsten Podcast-Folge auch wieder dabei seid.
Wir sind jetzt nämlich auch wieder im normalen Rhythmus da.
Ja, genau, wir sind wieder im normalen Rhythmus da. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Themenvorschläge schickt, zu was wir denn mal was aufnehmen sollen, zu was wir ein bisschen besser recherchieren sollen.
Genau, gerne einfach direkt an den Instagram-Kanal von der Blood Sugar Lounge. Das ist die Blood-Sugar-Lounge. Glaube ich.
Genau, oder hier unter dem Beitrag direkt auf der Blood Sugar Lounge.
Ja. Auf geht's.
Genau, wir lesen das auch, wir schwören's.
Yes.
Super, dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und wir hören uns bald wieder.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.